Eine Frau betete zu Gott um mehr Geduld. Sie sagte: Herr, schenke mir mehr Geduld. Als Antwort bekam sie jedoch nichts als Schwierigkeiten, Nöte und Prüfungen. So sagte sie zu Gott: Gott, ich habe eigentlich nicht um Probleme gebetet, sondern um Geduld. Und Gott antwortet ihr: Wie willst du auf andere Weise Geduld lernen, geschweige denn erkennen, ob du Geduld hast? Eine gute Frage. Und Geduld ist auch heute das Thema in unserem Bibeltext im Jakobusbrief. Ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, wer eine Bibel dabei hat. Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. Da lesen wir: So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glücklich, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und voll Erbarmen. Mit diesem Vers 7 hier beginnt Jakobus einen neuen Gedankengang und spricht seine Leser wieder ganz persönlich mit meine Brüder an. Nachdem er in den vorhergegangenen Versen auf das Unrecht der Reichen hingewiesen hat, eben dass sie häufig die Armen unterdrücken und ausbeuten, so macht er nun wieder besonders den Gläubigen deutlich, was ihre Reaktion darauf sein sollte, auf dieses Unrecht in der Welt. Und er sagt im Prinzip, ganz egal, was die Reichen falsch oder Böses tun, wartet ihr nur geduldig auf die Wiederkunft unseres Herrn. Die Briefempfänger sollen also ihren Blick nicht wie die Reichen auf die äußeren Absicherungen des Lebens halten, sondern sie sollen das zukünftige Wiederkommen des Herrn vor Augen haben. Das soll ihr Denken und Handeln prägen. Warten, geduldig sein und ausharren, diese drei sind die Schlüsselwörter quasi in diesem Text heute Morgen. Insgesamt 8-mal werden sie in diesen 5 Versen thematisiert und irgendwie in den Zusammenhang gestellt mit unserem Alltag. Man spürt beim Lesen von diesem Text, dass diese abschließende Lektion von Jakobus in seinem Brief tief aus seinem Herzen kommt. Und sie soll auch uns zu Herzen gehen. Nachdem die vorigen Verse nämlich eher ermahnender Art waren, treffen wir heute wieder auf ermutigende, tröstende Worte aus seiner Feder. Sei nun geduldig, so habe ich das Thema genannt, und zwar in dreierlei Hinsicht. Sei nun geduldig, erstens im Warten auf die Wiederkunft unseres Herrn. Sei nun geduldig, zweitens im zwischenmenschlichen Miteinander. Und drittens sei nun geduldig im Ertragen deiner Leiden. Der erste Punkt lautet: Sei nun geduldig im Warten auf die Wiederkunft unseres Herrn. So leitet Jakobus hier diesen Vers 7 ein. Haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Mit diesem Satz wird quasi ein ganz großer Bogen gespannt, nochmal zum Anfang des Jakobusbriefes. Denn bereits dort in den ersten Versen ging es um das geduldige Ertragen von Leiden, von Prüfungen und Schwierigkeiten. Und zwar mit Blick auf den Tag, wo Jesus wiederkommen wird. Als Christen ist doch das genau unsere große Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird. Darauf warten wir So hat es ja auch seinen Jüngern angekündigt und versprochen. Noch kurz vor seiner Kreuzigung haben ihn die Jünger nach den Details gefragt von seinem Wiederkommen. Und Jesus antwortete in Matthäus 24 sehr ausführlich auf diese Fragen. Dort macht er deutlich, was alles noch auf diese Welt zukommen wird. Vers 6 in diesem Kapitel. Nicht um uns Angst zu machen, sondern um uns vorzubereiten. Um uns zu trösten, dass wir nicht überrascht sind, wenn die Geburtswehen dann kommen. Die da lauten, die Kriege nehmen zu, die Hungersnöte und Seuchen werden mehr, Erdbeben nehmen zu. Alles Dinge, die wir spüren und wahrnehmen, das hat Jesus vorhergesagt. Und deshalb braucht es uns nicht zu verunsichern, sondern wir nehmen wahr, ja, wir nähern uns dem Kommen Jesu. Er hat weiterhin gesagt, dass die Wiederkunft für alle sichtbar sein wird. Wie ein Blitz am Abendhimmel nimmt er dort dieses Bild. Das wird jeder mitbekommen. Alle Welt wird sehen, wer der Herr dieser Welt ist. Paulus ergänzt in 1. Korinther 15, dass die toten Christen dann auferstehen werden. Sie werden mit uns gemeinsam ihm entgegengerückt. Da wird Freude herrschen. Da wird Jubel sein. Es wird ein Wiedersehen stattfinden mit den bereits Gestorbenen, sagt er dort. Also wenn Jesus wiederkommt, dann ist richtig viel Grund zum Jubeln, zum Freuen da. Aber bis dahin, sagt Jakobus, bis dahin kann es durchaus noch schwierig werden. Und genau deshalb brauchen wir Geduld in dieser Wartezeit. Genau wie die Bauern in Palästina, Vers 7 bringt er dieses Bild. Und es passt jetzt auch zum Erntedankfest. Dort gibt es ab Oktober den Frühregen, der den Boden vorbereitet, damit man säen und pflügen kann. Und im Frühling kommt der Spätregen, von dem er hier schreibt, der die Frucht dann reifen und wachsen lässt, damit wir eben wieder so eine wunderbare Ernte haben, jedes Jahr neu. Ohne Regen würde es keine Ernte geben. Und doch kann der Bauer eigentlich nicht mehr tun, als zu warten. Geduldig zu warten, bis alles reif und zur Ernte parat ist. Es kann durchaus ein sehnsuchtsvolles Warten sein, aber es bleibt ein Warten. Es liegt nicht in seiner Hand, wann und wie viel es regnet. Er ist in dem Fall völlig von Gott, von dem Schöpfer dieser Welt abhängig. Und Jakobus sagt in gleicher Weise, sollen auch wir, wie der Bauer, im Glauben geduldig sein, geduldig auf das Kommen des Herrn warten, Ausschau halten. Das soll uns anspornen, das soll uns Mut machen, im Heute durchzuhalten. Das heißt, der Glaubende hofft nicht zuerst auf die Veränderung der Situation, die ihm vielleicht nicht so ganz schmeckt, die Mühe macht, die sich schwierig anfühlt, sondern wir warten auf die Rückkehr unseres Herrn. Und das soll uns innerlich Mut geben, Kraft geben, Motivation geben, denn wir wissen, ja, mein Jesus, er bringt mich ans Ziel. Er bringt mich, bis ich ihn sehen darf. Und solange ich noch auf dieser Erde bin, in dieser Wartezeit, darf ich täglich die göttliche Unterstützung vom Himmel erwarten, sie annehmen, quasi als Bestätigung, dass sich unsere Erwartung bald erfüllen wird. Ich merke, das Problem ist, dass wir Menschen von Natur aus aber ungeduldig sind. Uns fällt das Warten schwer, vor allem in unserer schnelllebigen Zeit, wo man so vieles einfach auf Knopfdruck bekommt, ist es sofort da. Oder zumindest nach kurzen Wartezeiten können wir haben, was wir wollen. Die beste Medizin, sagt Jakobus deshalb, ist, dass sich innerlich stärken mit dem Gedanken, Jesus kommt wieder. Dazu muss ich mich natürlich mit diesem Thema auseinandersetzen. Immer wieder in Gottes Wort nachforschen, darüber studieren, darüber nachsinnen, es in mich aufnehmen, mir vor Augen führen, ja, ich lebe nicht ewig auf dieser Erde. Jesus kommt wieder. Diese Welt, sie ist nur Durchgangsstation zu einem viel besseren, viel größeren Ziel. Wie oft vergessen wir genau diese Tatsache und leben unseren Alltag, als gäbe es nur die Erfüllung im Diesseits. Also wenn eine Generation diese Botschaft hören muss, dann gehören wir ganz sicher dazu. Moment, Jesus kommt wieder. Vergiss es nicht. Vor lauter Ablenkung. Und Jakobus sagt, deshalb brauchen wir befestigte, gestärkte Herzen, wie er es in Vers 8 nennt. Stärkt eure Herzen. Wir brauchen Herzen, die nicht zweifeln, die nicht aufgeben. Herzen, die treu mit Gott in der Gegenwart, im Heute leben, obwohl sie die Kraft aus der Ewigkeit schöpfen. Dort ist unsere Tankstelle. Wir brauchen Herzen, die sich gegenseitig als Geschwister ermutigen, erbauen, weiterbringen. Wir müssen einander helfen, das Ziel des Glaubens nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, wir brauchen einander als Geschwister in diesem Prozess. Keiner kann sich selber stark machen. Wir brauchen einander und natürlich brauchen wir unseren Herrn. Und doch ist gerade dieser letzte Punkt ein großes Problem unter Gläubigen. Denn anstatt einander zu helfen, machen wir uns oft das Leben schwer. Deshalb lautet die zweite Hausaufgabe hier von Jakobus: Sei nun geduldig im zwischenmenschlichen Miteinander. Vers 9 heißt es: Seufzt nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht vor der Tür. Das Seufzen und Stöhnen übereinander, bei dem einer den anderen als Hindernis auf seinem Lebensweg empfindet, es steht eigentlich im krassen Gegensatz zur Stärkung der Herzen in Vers 8 und auch zur endzeitlich begründeten Geduld in Vers 7. Während nämlich gegenseitiger Zuspruch die Geduld in uns stärkt und fördert, wirkt Kritik aneinander und das Ärgern übereinander absolut kontraproduktiv. Denn es schwächt einerseits unser Miteinander und es behindert andererseits Gott in seiner Arbeit, uns Geduld beizubringen. Hier im Miteinander ist daher ein ganz großes Übungsfeld, Geduld zu lernen. Und das sage ich zuallererst zu mir selber, weil ich merke, wie oft mir die Geduld fehlt. Margret Birkenfeld hat es mal so schön in einem Lied auf den Punkt gebracht, so in dem Lied Zeit ist Gnade, ist es, glaube ich. Wenn Gott uns Geduld will lehren, was macht er dann? Dann schickt er die Gelegenheit. Und wie? Er schickt uns Menschen, die uns stören. Sind wir dann zum Lob bereit? Menschen, die uns stören. Sind wir dann zum Lob bereit? Das ist eine gute Frage, denn es singt sich so leicht in diesem Lied, aber es lebt sich so schwer in der Realität. Denn wir alle kennen solche Situationen, in denen uns die eigentlich lieben Geschwister mega auf die Nerven gehen. Bei aller Freude, die wir im Miteinander haben, die wir hoffentlich auch heute erleben, in der Zeit, wo wir auch gemeinsam essen, wo wir jetzt hier zusammen Gottesdienst feiern, bei aller erbaulichem Wort Gottes, bei allen Projekten, die wir gemeinsam erfolgreich durchführen dürfen, bei all dem gibt es dennoch diese Tage. Da könnte man die lieben Geschwister ungespitzt in den Boden rammen. Natürlich weiß ich, dass das falsch ist. Auch, dass diese Haltung nicht richtig ist. Denn genau das will Jakobus hier auch sagen. Wenn solche Gefühle in mir hochkommen gegen deine Geschwister, also dieses innerliche Stöhnen, Jammern, Klagen oder Murren, dem du zwar vielleicht gar nicht mit Worten Ausdruck verleihst, sondern nur in deinem Herzen, in deinen Gedanken, genau dann brauchen wir diesen Vers. Seufzt nicht gegeneinander. Denn solch ein Seufzen, ist aus Gottes Sicht keine Nebensache. Egal, ob wir innerlich seufzen oder sogar verbal andere anklagen, es nimmt uns in Beschlag und es verdunkelt früher oder später unser Inneres, unser Herz, unsere Seele, bis wir am Ende voll Bitterkeit sind. Und damit machen wir nicht nur uns selber das Leben schwer, sondern wir blockieren damit auch das Wirken des Heiligen Geistes. Aber, und das ist noch nicht alles, Jakobus sagt, das Wiedereinander seufzen, es hat noch schlimmere Folgen, denn es ist eine Form des Richtens. Und davor hat er schon in Kapitel 4, Vers 11 ausdrücklich gewarnt. Da heißt es, Jakobus 4, Vers 11, verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Die Kernaussage ist klar, unsere Aufgabe ist nicht das Richten, nicht das Verurteilen meiner Geschwister, die sich mal wieder so richtig daneben benommen haben. Nein, richten wird Gott eines Tages. Das ist allein seine Aufgabe, nicht meine. Ich soll nur als kleiner Knecht Gottes das tun, was Gottes Wort mir sagt. Jakobus sagt, ich soll ein Täter sein. Das ist sein großes Thema durch das ganze Buch hindurch. Täter des Wortes Gottes. Nicht Richter spielen. Denn wenn ich mich zum Richter über andere erhebe, wird Gott auch mit mir am Ende abrechnen müssen. Siehe, der Richter steht vor der Tür, lesen wir hier. Diese Warnung ist also sehr ernst. Wer andere anklagt, wird selbst von Gottes Anklage getroffen. Das bestätigt auch Jesus in Matthäus 7 oder Paulus in Römer 2. Was wir deshalb alle, glaube ich, ganz besonders brauchen, und es passt sehr gut in diesen Kontext von Jakobus 4, Jakobus 5, wir brauchen Geduld und Demut. Denn nur der Demütige ist bereit, sein Seufzen, sein Stöhnen über andere Gott abzugeben, in seine Hände zu legen, ihm das Problem anzuvertrauen, wissend, dass Gott am Ende gerecht richten wird. Deshalb brauche ich mich im Heute nicht darum bemühen, mir zu meinem eigenen Recht zu verhelfen oder in meiner Rechthaberei meinen Willen durchzusetzen. Gott wird spätestens bei seinem Wiederkommen Recht schaffen. Und dieses Wissen darf und soll mir genügen. Ganz besonders, wenn es innerlich mal wieder in mir kocht und brodelt und die Seufzer gegen die anderen zunehmen, dann will ich mich an diesen Vers erinnern. Seufzt nicht gegeneinander. Seufzt nicht gegeneinander. Sondern, und damit ergänzen wir, was in Römer 15, Vers 7 steht, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Jesus war das größte Vorbild im Annehmen der Leute, die ihm Mühe machten. Grund zum Seufzen über andere gab es nämlich schon immer genug. Und deshalb ermahnt auch Paulus mal die Gemeinde in Kolosse an diesem Punkt ganz besonders auf Christus, aufs Kreuz zu schauen. Er sagt in Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergibt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und im Vers davor spricht er genau von dieser Demut, von dieser Geduld, die dazu nötig ist, auch von Liebe und von vielen anderen Dingen, die wir im Miteinander unbedingt brauchen, um unserer Berufung als Heilige Gottes gerecht zu werden. Wir dürfen also festhalten an diesem Punkt, als Gläubige sollen wir uns nicht das Leben durch Seufzen und Klagen schwer machen, sondern wir sollen einander annehmen, einander vergeben, einander achten und einander lieben. Denn, so lesen wir in 1. Korinther 13, Vers 4, wer liebt, sagt dort Paulus, wer liebt, der ist geduldig. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, bei dem wir Geduld benötigen. Sei nun geduldig im Ertragen deiner Leiden. Verse 10 und 11. Nun geht Jakobus noch einen Schritt weiter und zeigt exemplarisch einige Vorbilder aus dem Alten Testament auf, die sich durch Geduld und Standhaftigkeit in ganz schwierigen Umständen ausgezeichnet haben. Und damit schließt er auch wieder einen Kreis, und zwar den Kreis zum Thema Leiden im Jakobusbrief. Das war schon das Thema in Kapitel 1, 12 Verse lang am Anfang. Auch dazwischen hat er es ab und zu gestreift, und hier rundet er es am Ende des Buches wieder ab und sagt, er erinnert seine Leser quasi, dass sie nicht die Ersten sind, die leiden müssen, die Erprobungen auszuhalten haben. Schon die Propheten im Alten Testament, sie hatten es nicht besser. Die vielen Männer und Frauen Gottes, von denen wir dort lesen. Ganz besonders auch der Hiob. Und wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, da wird uns ja genau das berichtet, wie schwer es die Propheten in ihren Aufgaben oft hatten. Wir erinnern uns vielleicht an Jeremia, der in seinen 40 Jahren Wirkungszeit so gut wie keinen Erfolg sah. Und er wurde ständig verfolgt, verachtet, irgendwo ins Gefängnis gesteckt, fast verhungert wurde, musste er dort. Wir wissen um die Prophetenverfolgungen unter Ahab, unter Isabel, wie haben sie gelitten. Wir lesen auch von der Hinrichtung Urias, das war nur ein Nebenvers, aber auch ein, der Gottes Worte aussprach. Wir lesen von wiederholten Verfolgungen bei Daniel, von der Ausweisung des Propheten Amos. Er musste aus der Region, er wurde verbannt quasi von dort, wo er war. Wir wissen um das Märtyrium von Johannes dem Täufer, wie er sterben musste und vieles mehr. Und eines haben all diese Menschen gemeinsam. Ihr Leben war voller Herausforderungen, Prüfungen und Leiden. Oftmals waren sie verängstigt, waren deprimiert, waren hungrig. Ja, sie machten Fehler. Sie sehnten sich nach Freiheit und nach vielem mehr. Sie waren Menschen wie du und ich. So sagt Jakobus nämlich in Vers 17 von Kapitel 5, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Sie waren keine Überflieger, sie waren ganz normale Menschen, die ihre Schwierigkeiten, die ihre Leiden hatten. Aber trotz allem taten sie eines nicht, ihrem Gott absagen. Nein, sie alle hielten fest an ihrem Glauben, an ihrer Beziehung zu Gott bis ans Ende. Und deshalb sind sie uns auch als Vorbild des Leidens und der Geduld gegeben, dass wir auf ihr Vorbild achten. Diese Liste der Männer und Frauen Gottes könnte natürlich noch lange fortgesetzt werden. Ihr dürft gerne heute Nachmittag, heute Abend, wenn ihr zu Hause seid, in Hebräer 11 nochmal über viel mehr weitere Gestalten nachlesen, weitere Glaubensvorbilder staunen, wie sie in ihrem Leben auf Gott vertraut haben, wie sie Geduld an den Tag gelegt hatten, ausharren bis zum Ende. Auch das genannte Beispiel von Jakobus, er nennt hier den Namen Hiob. Das wäre nochmal eine ganze Lektion für sich. Das können wir jetzt nicht ausführlich machen. Aber beim Lesen seiner Geschichte finde ich es immer wieder unglaublich, dass ein Mensch, der so hart geschlagen und geprüft wird, nicht aufgibt. Dass er dennoch durchhält, dass er sich an Gott klammert, und zwar mit all seinen Zweifeln, mit all seinen Fragen, mit all seinen Ungereimtheiten, klammert er sich an den lebendigen Gott, bis endlich wieder die Sonne über seinem Leben aufgeht. Bei ihm ist das Entscheidende, sagt Jakobus, dass wir das Ende seines Lebens anschauen. Wie denkt Gott über ihn am Ende? Das ist ganz spannend in Kapitel 42. Wie Gott ihn sieht, wie er uns ihn quasi vorstellt als einen Prototypen eines Menschen, der durch Leid verwandelt wird. Ein Mensch, der durch Leid verwandelt wird und vorbildlich. Mit genau dieser Botschaft hatte Jakobus nämlich seinen Brief auch gestartet. Kapitel 1, Vers 2. Erachtet es für lauter Freude, heißt es dort, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Ihr erinnert euch vielleicht an die Frau in der Einleitungsgeschichte, die Gott um Geduld bat. Ich habe dich um Geduld gebeten, nicht um Schwierigkeiten. Aber aus Gottes Sicht sind Leidenszeiten gerade diese Chancen, uns zu verändern. Für Gott sind es keine Sackgassen, sondern Möglichkeiten, dass Gott mit uns zu seinem Ziel kommt. Zu seinem Ziel, uns reifen, uns wachsen zu sehen, dass unser Glaube an Standhaftigkeit zunimmt, dass wir fester werden in ihm, dass wir zu geduldigen, demütigen Nachfolgern heranwachsen. Ja, dass wir als Lichter leuchten in dieser Dunkelheit dieser Welt. Wir kommen zum Schluss und ich fasse noch mal kurz zusammen. Echter Glaube vertraut auf Gott in guten wie in bösen Tagen. Eben bis zur Ankunft des Herrn, wenn er in Herrlichkeit wiederkommt und die Ernte anbricht, wenn alles Unrecht gerichtet wird und alles Ausharren belohnt wird. Damit schafft der Glaube die Voraussetzungen dafür, dass wir durch das Leid hindurch Gottes Nähe erfahren und ihn erleben als einen, der voll Mitleid und voll Erbarmen ist, wie es hier steht. Aber Vorsicht, so kann nur über Gott reden, wer geduldig ist, wer im Leid ausharrt. Gott möchte sich auch in deinem und in meinem Leben genauso offenbaren, wie er es damals bei den Propheten im Alten Testament, bei den Männern und Frauen Gottes getan hat. Aber er tut es auf seine Weise und zu seiner Zeit, so wie er es für richtig für uns findet. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Anfang unseres Textes sehr ernst nehmen. Sei geduldig. Habt aber Geduld. Und wir nehmen dieses Gebot ernst, indem wir erstens wie ein Bauer mit festem Herzen geduldig auf Gott warten. Wir nehmen dieses Gebot ernst, indem wir nicht über die Menschen seufzen, die uns eigentlich am liebsten sein sollen. Und drittens, indem wir uns an die alttestamentlichen Propheten erinnern, uns ein Vorbild an ihnen nehmen, indem wir uns von ihrem Umgang mit Leid und Schwierigkeiten inspirieren lassen. Amen. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du ein geduldiger Gott bist, dass du einer bist, der uns immer wieder nachgeht, uns erinnert und auch heute wieder erinnert, dass du wiederkommst. Dass du ja nicht verzogen hast, auch wenn wir schon so viele Jahre darauf warten. Nein, du hast es versprochen und du wirst es einhalten. Du wirst wiederkommen und hilf, dass wir diesen Blick haben, dass wir geduldig auf dich warten, auch wie der Bauer es das ganze Jahr macht, um auf die Ernte zu warten. Das Ergebnis zu warten. Danke, Herr Jesus, dass du uns dabei hilfst, immer wieder von dir diese Geduld uns beibringen zu lassen, auch in schwierigen Zeiten, wo wir lieber ausbrechen würden als durchhalten. Danke, dass du die Kraft dazu gibst, wie du es auch ja bei vielen Propheten und alttestamentlichen Männern und Frauen getan hast. Sie haben sich an dich gehalten und du hast sie durchgetragen. Und das dürfen wir auch für uns wissen, dass du der bist, der uns ans Ziel bringt. Vielen Dank für deine Geduld und für deine Liebe zu uns. Amen.